Guten Abend, liebe Geschwister,
liebe Freunde. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen zur Bibelstunde und freue mich heute über das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist immer bereit, an uns zu arbeiten. Ich hoffe, dass wir es auch sind. Ja, das Wort Gottes ist so mannigfaltig, also so unterschiedlich. Kann es uns, wir haben es jetzt gerade besungen, es kann uns ermutigen, es kann uns aufrichten, es kann uns korrigieren und Gott sei Dank, dass wir es haben und dass wir uns jetzt auch diese Zeit nehmen dürfen, um es genauer anzuschauen. Lasst uns zu Beginn beten, wir stehen dazu auf. Unser himmlischer Vater, wir sind dir einfach nur dankbar. Wir danken dir, dass du unser Reich segnest und dass du uns so beschenkst, und dass dein Wort ewig ist und das, was du gesagt hast, das ist nicht einfach Schall und Rauch, sondern es bis heute hat es Kraft, wirkt es in uns und es schenkt uns Hoffnung und es besteht auf ewig und wir können uns darauf verlassen und wenn wir daran glauben, dann, ja, dann bringst du uns an das Ziel und wir beten dich einfach dafür an, für dieses wunderbare Geschenk und wir wünschen es, dass du auch heute Abend unsere Herzen berührst. Wir wünschen es dir, dass wir deinen Willen besser verstehen. Segne du jeden Einzelnen hier. Amen. Wir stehen heute vor einem neuen Kapitel im Titusbrief. Und bevor wir in dieses zweite Kapitel eintauchen, ist es wichtig, mir ist es persönlich sehr wichtig, dass wir noch einmal so eine Gesamtsicht bekommen. Um was geht es? Wo befinden wir uns? Und deshalb erzähle ich so ein bisschen noch, fasse das Ganze zusammen, was wir bis jetzt so betrachtet haben. Und ich lade alle dazu ein, einfach sich nochmal zu vertiefen und nochmal bewusst zu werden, welche Geschichte steht dahinter. Paulus, Titus und sicher nicht nur die zwei, sondern auch andere Mitarbeiter haben auf der Insel Kreta das Evangelium verkündet. Eine Insel im Mittelmeer, gar nicht so klein, auf der Karte sieht sie klein aus, aber wenn wir dann genau hinschauen, dann ist das doch eine recht große Insel mit einigen großen Städten. Das heißt, da waren viele Menschen, viele Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Und in diesen verschiedenen Städten, wir wissen nicht in wie vielen, da sind Menschen zum Glauben gekommen. Ein großes Wunder, jedes Mal. Ein Sieg Jesu in verschiedenen Städten. Und die Versammlungen der Glaubenden sind gewachsen. Wir wissen nicht, wie groß die Gruppen geworden sind. Aber wenn jetzt eine Gruppe mit ein paar Leuten, sagen wir 5, 6 Leute bis 10 Leute, dann macht es noch wenig Sinn, Älteste einzusetzen. Also wir können davon ausgehen, dass es doch schon größere Gruppen geworden sind. Vor allem aber diese Gemeinden, die da entstanden sind, die sind dazu berufen, um zu wachsen. Das Reich Gottes ist immer mit dieser Ausrichtung des Wachstums versehen. Also es geht immer um Wachstum des Reiches Gottes. Nun, das Problem, was jetzt so entstanden ist, oder ein Problem, kann man es vielleicht nennen oder auch nicht, dass Paulus irgendwann gehen musste. Er hat nicht auf dieser Insel gelebt und hat auch nicht vorgehabt, da zu bleiben. Er hatte einen anderen Auftrag. Und jetzt entstand die Frage, wie soll es weiterlaufen ohne Paulus? Es ist klar, wo Paulus war, da war es klar, wer was zu sagen hatte und wie Gemeinden funktionieren, wie man zusammenlebt. Aber jetzt, wenn er weggeht, wie geht es dann weiter? Das ist war eine kritische Situation, in der jetzt die kleinen Gruppen standen. Und wir selber kennen solche Situationen auch aus unserem Leben. Wie oft wird eine Arbeit angefangen, gestartet, aber kurz danach geht sie wieder ein, weil eben keiner da ist, der es richtig weiterführt. Und das ist so ein Prinzip, dass wir einfach schmerzhaft manchmal auch erleben müssen, dass Erhalten einer Sache oft schwieriger ist, als sie ins Leben rufen. Ins Leben rufen, das ist so eine Aktion, es ist auch nicht einfach, aber da gibt es Menschen, die sind so voller Energie, die bringen es eine Sache ins Leben, aber dann erhalten, das braucht sehr viel Kraft, sehr viel Ausdauer. Das erleben wir auch zum Beispiel, wenn wir an unsere Schule denken. Ja. Es ist ein großes Projekt, viel ist gemacht worden, aber und wir dachten, es wird einfacher, aber es ist immer mehr und mehr, also viele Aufgaben sind da. Paulus nimmt diese Krise ernst und durch Gottes Geist entwickelt er eine weite Sicht. Und was mir besonders auffällt und was mich auch begeistert an Paulus ist, dass er Vertrauen zu seinen Mitarbeitern hat. Er ist kein Einzelgänger und denkt nicht von sich, also wenn ich weg bin, dann geht alles zugrunde, dann geht gar nichts mehr. Er ist wirklich ein Mensch, der anderen vertraut, der in einem Team arbeitet. Und er glaubt an die Kraft des Heiligen Geistes. Und letztendlich ist es der Heilige Geist, der das Werk Gottes aufbaut. Paulus vertraut aber auch, wie gesagt, seinen Mitarbeitern. Titus ist um einiges jünger, bei weitem nicht so gelehrt, keine so große Erfahrungen gemacht und ihm wird so eine Aufgabe anvertraut. In Kapitel 1, Vers 5, da sehen wir, dass Titus sollte alles, was noch gefehlt hat, einführen. Alles, was im Gemeindeleben noch gefehlt hat und vor allem Älteste einsetzen. Das ist eine sehr verantwortungsvolle und weitreichende Aufgabe. Also wer von uns würde sagen, so, das ist kein Problem, das könnte ich machen. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe. Weil Paulus auch da weiter sieht und weiß, Titus wird auch nicht auf dieser Insel bleiben. Titus ist auch fremd auf dieser Insel. Und bis heute bewährt sich dieses Prinzip, dass wir da auch, was wir auch hier finden, auf allen Missionsfeldern ist das so, Missionare kommen, gründen Gemeinden, aber dann übergeben sie die Leitung sogenannten hiesigen, einheimischen Menschen, die dann die Gemeinde weiterleiten. Nun, der Brief ist ja geschrieben von Paulus an Titus und er hat die Absicht, Titus an das erinnern, was sie vorher schon besprochen haben. Sie waren ja gemeinsam auf der Insel, bevor Paulus weggeht, erklärt er, Titus, das ist deine Aufgabe. Dann ist Paulus weg und schreibt jetzt noch einmal diesen Brief. Und mir stellte sich die Frage, warum schreibt Paulus noch einmal das alles auf? Es ist doch schon alles besprochen worden. Warum jetzt noch einmal erinnern, ja, das ist deine Aufgabe und das musst du machen? Ich denke, der Brief ist ein sehr wichtiger Leitfaden für Titus oder soll es sein. Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Leider passiert es uns Mitarbeitern und uns Ältesten sehr schnell, dass wir uns in der Arbeit verzetteln. Viele kleine Aufgaben gibt es, die zu tun sind und die nehmen uns komplett gefangen und sie zerstreuen uns. Und wir verlieren manchmal den Blick für das Wichtige, für die Hauptsicht, für unsere Hauptaufgabe. Man kann so unterscheiden, es gibt wichtige Aufgaben und es gibt dringende Aufgaben. Und sehr oft gehen Leiter den dringenden Aufgaben nach und verlieren die Sicht für die wichtigen Aufgaben. Wichtige Aufgaben, zu den wichtigen Aufgaben zählt es, Menschen das Evangelium verkündigen, Mitarbeiter zu rüsten, dass sie wieder andere Menschen das Evangelium verkündigen, Einzelne und die Gemeinde belehren, das sind alles nachhaltige Aufgaben. Also wenn wir das machen, dann kommt Frucht. Dringende Aufgabe, das sind solche wie Vorbereitungen, die Bibelarbeit noch besser machen, noch genauer oder Sitzungen, die sind alles wichtige Dinge. Veranstaltungen, was organisieren oder wenn Beziehungen nicht ganz stimmen, dann die Beziehungen, Beziehungskrisen lösen und so weiter. Das sind alles wichtige, auch das sind auch wichtige Dinge. Aber wenn wir uns da in diese dringenden Aufgaben uns widmen, dann verlieren wir den Blick, wofür sind wir überhaupt da. Wenn wir jetzt den Titusbrief sehr genau lesen, am Stück lesen, dann wird es uns auffallen, wie ein roter Faden sich durch die drei Kapitel durchzieht. Sechsmal, in jedem Kapitel zweimal, kommt das Wort Heiland, Retter oder Soter griechisch vor. Das ist schon recht auffällig. Und es ist immer in diesem Pärchen, es wird über Gott, den Vater, gesagt, er ist der Heiland, und ein Vers oder zwei Verse weiter, drei Verse weiter, über Jesus Christus, genau dasselbe, derselbe Gedanken. Deshalb gehen wir davon aus, dass das der zentrale Gedanke des Briefes ist. Das ist das Thema des Briefes. Es geht um Rettung der Menschen, um die Botschaft der Versöhnung. Und die Gemeinde muss diesen Blick immer behalten. Wofür sind wir da? Liebe Geschwister, wofür sind wir da? Nur, dass wir zusammenkommen? Das ist zu wenig. Wir sind kein geschlossener Kreis, sondern wir sind dazu da, dass Menschen gerettet werden. Wir sind wie Werbetafeln in dieser Welt. Und wir, überall wo wir sind, zeugen wir von Jesus. Und wir wünschen es, dass Menschen zu Jesus finden. Das ist der sogenannte Masterplan oder Meisterplan Gottes. Er sieht so, man kann ihn so zusammenfassen, also so war es auf Kreta, Menschen werden gerettet, sie kommen in Gemeinden, also oder sie bilden zunächst eine Gemeinde, dann wachsen sie in ihren Beziehungen, sie leben ein heiliges, vorbildliches Leben, dadurch werden Menschen gerettet. So, und jetzt in der zweiten, spätestens ab dieser zweiten Runde, sollten es funktionierende Gemeinden da sein. Das ist der Sinn. Also der Sinn ist, der Gemeinde ist, also die Gemeinde hat eine wichtige Funktion. Sie ist dazu da, um Menschen zu empfangen, die gerettet wurden. So ist der Plan Gottes. Wir können dieses Bild auch mit verschiedenen anderen Bildern vergleichen oder uns besser vor Augen führen. Wenn wir zum Beispiel eine Familie gründen oder ein Zuhause, es ist sehr wichtig. Und es ist, man sagt, man muss zuerst das Nest bauen und dann kommen die Kinder. Also das Nest, Gemeinde ist wie eine Familie, wie ein Nest. Und neugeborene Menschen, Wiedergeborene, sie sollen in ein Nest kommen, wo sie aufgefangen werden, wo sie Schutz haben. Warum erzähle ich das? Nicht nur als Wiederholung, sondern dass wir verstehen, durch diese Brille lesen wir den Titusbrief. Ja, also sonst verlieren wir uns, wenn wir jeden Vers für sich anschauen. Okay, was hat das damit zu tun? Es geht immer, das Ziel ist die Errettung der Menschen und alles, worüber wir sprechen, wir lesen immer durch diese Brille. Daraus ergibt sich dann die Gliederung. Die drei Kapitel sind gegliedert, jedes Kapitel hat seinen eigenen Schwerpunkt. Das Thema ist Grundsätze für effektive Evangelisation. Im ersten Kapitel geht es um die Ältesten, im zweiten um die Gemeinde und dann im dritten um das Leben in der Welt. Die Frage, die sich bei der Gemeindegründung immer wieder stellt, ist, wie kann eine Gemeinde sich gesund entwickeln? Und auch wenn wir jetzt keine neu gegründete Gemeinde sind, aber die Frage ist auch für uns da, wie können wir uns gesund entwickeln? Und die Antwort durch den Titusbrief ist, durch eine gesunde Lehre und durch einen heiligen Lebensstil. Wenn wir eins davon verlieren, dann entwickelt sich die Gemeinde nicht mehr gesund. Das sind diese zwei Gedanken, die sich immer wieder wiederholen hier. Bei den Ältesten geht es um heilige Lebensweise und gesunde Lehre. In der Gemeinde geht es genauso um diese zwei, heilige Lebensweise, gesunde Lehre. wenn wir in der Welt leben, dann geht es genauso um diese zwei Bestandteile. Die Frage ist, was ist ein heiliger Lebensstil? Wann ist er heilig, der Lebensstil? Ein Lebensstil wird nicht dadurch heilig, dass wir besonders ausgefallene Dinge uns einfallen lassen und einfach sie machen. Und es gibt genug Beispiele davon in der Geschichte. Da haben Menschen gedacht, ich ziehe mich zurück und lebe ganz allein für mich, dann bin ich ein besonders Heiliger. Oder andere sagen, ich muss 7 Schritte der Heiligung gehen, dann bin ich ein ganz besonderer Heiliger. Es ist fast wie in einem Computerspiel. Ja? Man muss so bestimmte Level erreichen und dann habe ich es geschafft bis zur Krone der Heiligkeit. Das ist natürlich hier nicht gemeint. Ein heiliger Lebensstil ist ein Lebensstil entsprechend der gesunden Lehre. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Nicht einfach so, was ich mir ausdenke, sondern was die Bibel sagt, entsprechend der gesunden Lehre, wenn ich lebe. Das, was wir glauben, muss im Leben sichtbar werden. Ihr kennt mich ja sehr gut, ja? Und ich betone es ja immer wieder, also besonders auf Hochzeiten natürlich, aber ich betone es immer wieder, wie wichtig es ist, dass der Mann seine Frau lieb hat. Das ist so mein Kernsatz, der zieht sich überall durch. Aber das muss ich ja auch leben. Wenn ich das nicht leben würde und immer wieder sagen würde, dann würdet ihr bald sagen, dass du bist doch ein Heuchler, oder? Also zumindest meine Kinder, die würden mich letztendlich verachten. Wenn ich eins sage, es aber nicht lebe, das geht gar nicht. So sehr hängen gesunde Lehre, gute Grundsätze und unser Leben zusammen. Entweder wir unterstreichen es oder wir machen es einfach, wir zerstören es. Und das gilt für alles. Wenn wir sagen zum Beispiel, die Gemeinde ist so wichtig und wir sagen, ja natürlich, das steht in der Bibel, wir lieben die Gemeinde, dann muss es auch sichtbar sein. Es ist heuchlerisch, wenn ich sage, ich liebe die Gemeinde, aber ich habe nichts übrig für sie. Ich bin gar nicht da. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Das ist keine heilige Lebensweise. Paulus beginnt dann im ersten Kapitel mit den Ältesten. Die Ältesten müssen Menschen sein, bei denen die gesunde Lehre und der heilige Lebensstil zusammenkommen. Und bei den Ältesten, er betont 3 Dinge, vor allem ihr Leben in der Familie ist sehr wichtig. Wie, ob ihr Charakter sich verändert durch die Schrift ist wichtig und ob sie an der Hauptlehre der Bibel festhalten können. Das ist so, bei Titus sind so die 3 Schwerpunkte. Und in den Versen 10 bis 16, die wir jetzt die letzten Bibelstunden angeschaut haben, dann beschreibt Apostel Paulus sehr eindrücklich, ihr könnt es ja nebenher immer so ein bisschen auch nachblättern, mit wie viel Widerstand Älteste rechnen müssen. Es wird Menschen geben, die diese gesunde Lehre unterwandern. Sie nehmen das Evangelium, vermischen es mit Inhalten aus dem Alten Testament und machen es so lange, bis die Verwirrung komplett ist, bis keiner mehr weiß, was ist links, was ist rechts. Was ist Altes Testament, was ist Neues Testament? Paulus sagt, sie gehen so weit, dass sie ganze Häuser, ganze Verwandtschaften durcheinander bringen, weil diese Lehre so durcheinander bringt. Und es ist nicht nur so, dass es bei dieser Lehre bleibt, die so vermischt ist und alles durcheinander ist. Das hat auch Auswirkungen auf den Lebensstil. Diese Menschen werden beziehungsunfähig, sagt er. Sie ordnen sich nicht mehr einander unter. Und in Vers 16, könnt ihr nachlesen, da sagt Paulus, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein Greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Also wenn es so weit kommt, dann ist das sehr schwierig, evangelistisch tätig zu sein. Das ist ja alles durcheinander dann, ja. Nun, das war damals so, das war diese Befürchtung von Paulus. Ist es heute anders? Ich glaube, dass wir diese Herausforderung heute genauso haben wie damals. Heute haben wir so viele Sonderlehren wie selten zuvor. Die christliche Landschaft ist übersät mit verschiedensten Ideen. Und wenn wir uns jetzt mit allen beschäftigen wollen, dann haben wir überhaupt keine Zeit mehr für unseren Auftrag. Ich habe auch noch nie erlebt, dass eine Sonderlehre im Alltag hilfreich ist. Sie hilft niemandem. Im Gegenteil, sie bringt nur alle durcheinander, Verwirrungen, Spaltungen, Überheblichkeit, jeder meint besser zu sein und so weiter. Und aus diesem Grund, sagt Paulus, ist es so wichtig, eine gesunde Ältestenschaft zu haben. Wenn wir das nicht beachten, dann ist unser Missionsauftrag sehr schnell vorbei. Liebe Geschwister, ich habe das ein bisschen ausführlicher erzählt, aber mir ist das Anliegen jetzt echt extrem wichtig. Und euch soll es einfach bewusst sein, wie wichtig, wie nötig wir euch haben, eure Gebete haben. Wir stehen genau in diesen Gefahren stehen wir ständig, dass wir unsere Sicht verlieren, dass wir nicht mehr das machen, was wir eigentlich machen sollten. Und uns ist das bewusst als Älteste. Wir sind ja zu viert, aber uns ist es bewusst, wir brauchen weitere Älteste, die genau diese Qualitäten haben, dass sie eine gesunde Lehre haben und dass sie einen heiligen Lebensstil führen, der entsprechend ist der gesunden Lehre. Im zweiten Kapitel schauen wir jetzt weg von den Ältesten und gehen auf die Gemeinde ein. Aber auch da dieselbe, eine ähnliche Frage. Wie soll die Gemeinde sein, damit sie evangelistisch, positiv, eine durchschlagende Kraft hat in ihrer Umgebung? Und die Antwort finden wir dann in den Versen 1 bis 10. Wir werden das jetzt lesen. Ich habe das Mikro da die Ecke gegeben. Jürgen, vielleicht kannst du anfangen, immer eine Folie und dann weitergeben. Ja.
Test, test. Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld.
Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde.
Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen, sich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke, mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann.
Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nicht veruntreuen, sondern sich in allen als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen in allen Stücken.
Vielen Dank. Die Frage, die ich vorher gestellt habe, war ja, wie soll die Gemeinde sein, dass sie effektiv, evangelistisch ist? Und wenn wir das jetzt so zugehört haben, der Lesung und selbst mitgelesen haben, dann werden wir mit Erstaunen feststellen, dass es hier weder um eine Struktur geht, noch um irgendwelche Arbeitszweige, die man gründen muss, noch um Hauskreise oder Methoden, die man unbedingt einhalten soll. Was wird hier beschrieben, wenn wir das so lesen? Es geht um einen evangelistischen Lebensstil. Aber wenn wir das lesen, was wird hier beschrieben? Es werden ganz einfache, praktische Dinge beschrieben. Es wird der Charakter der Menschen beschrieben Und es wird eine Lebensweise beschrieben, wie man leben soll. Es geht um ein heiliges Leben aus einer gesunden Lehre heraus. Und hier, wenn wir das jetzt diese Eigenschaften anschauen, dann werden wir einige Parallelen finden zu den Ältesten. Genau dieselben Dinge fast werden hier gesagt. Deshalb noch einmal eine kritische Frage an uns. Was sollen Menschen sehen, wenn sie zu uns in unserer Gemeinde kommen? Sollen sie schöne Gottesdienste sehen bei uns? Oder sollen sie beeindruckt sein, dass wir so viele junge Menschen unter uns haben? Oder sollen sie sich einfach zurücklehnen und die schöne, wunderbare Musik bei uns anhören und begeistert sein, dass wir so musikalisch sind? Das alles, was ich aufgezählt habe, das wird alles nur sehr kurz die Menschen beeindrucken. Nach einer Zeit, eine Zeit lang ist das interessant, aber dann ist das gewöhnlich. Die Frage ist, leben wir genauso schön, wie wir es nach außen auch präsentieren? Und hier, daran wird sich entscheiden, ob die Menschen Interesse an uns haben, am Leben mit Jesus bekommen oder ob sie einfach weglaufen. Ist das echt oder gespielt, was wir hier leben? Das ist eine wichtige Frage. Und für Außenstehende ist immer das anziehend oder sind reife, ehrliche Menschen anziehend. Letztendlich geht es darum. Einen kleinen Gedankenausflug dazu. Wann ist eine Persönlichkeit reif? Wann können wir sagen, dass eine Persönlichkeit reif ist? Nun, das ist eine sehr schwierige Frage. Wann ist man reif? Auf jeden Fall wissen wir können es hundertprozentig bei Jesus sagen. Also Jesus war immer eine reife Persönlichkeit. Und jetzt, wir lesen von Jesus eine sehr interessante Stelle aus Johannes 13,3. Vielleicht kann da jemand, der Jugendliche, das lesen. Johannes 13,3. Was lesen wir über Jesus? Das Mikro einfach weiterreichen oder selber lesen, oder?
Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging.
Ja. Das ist eine sehr interessante, faszinierende Stelle, dass was Jesus, wir wissen, er war eine reife Persönlichkeit, aber wie sieht sie aus? Jesus wusste. Er wusste drei Dinge. Er wusste, wer er ist. Ich bin der und der, sagt er immer wieder ganz klar. Er wusste, woher er kommt, vom Vater, und er wusste, wohin er geht, in die Herrlichkeit, zum Vater. Das sind diese drei Dinge müssen auch wir wissen, wenn wir reife Persönlichkeiten sein wollen. Dann müssen wir sie beantworten in unserem Leben und wissen, wer bin ich? Woher komme ich? Und wohin gehe ich? Diese Worte über Jesus, sie stehen in einem wichtigen Kapitel. Johannes 13 ist das Kapitel, wo Jesus die Füße den Jüngern wäscht. Und das macht eine reife Persönlichkeit aus. Er ist bereit, anderen die Füße zu waschen. Nicht die Köpfe, sondern die Füße. Warum ist er bereit? Weil er weiß, wer er ist. Liebe Geschwister, wenn wir wissen, wer wir sind, von Gott geliebt, von ihm berufen, zu ihm leben wir, dann macht es uns nichts aus, anderen die Füße zu waschen. Wenn wir das nicht wissen, dann fehlt uns die Reife und dann werden wir bei jedem Dienst stöhnen und Probleme machen, uns und anderen. Also das Ziel der Gemeinde, ein Ziel der Gemeindearbeit ist es also, die Menschen in der Gemeinde nicht klein halten. Manche Leiter denken, ich halte die Menschen klein und dann ist es sehr einfach, die Gemeinde zu leiten. Ich mache alles, was ich sage, machen sie. Aber das ist natürlich Unsinn, das ist ein Trugschluss. Das Ziel ist, jeden Einzelnen zu der Reife Christi, sagt die Bibel, zu führen. Und darum geht es jetzt in diesen nächsten Versen. Vers 1. Wir schauen heute nur diese zwei Verse an. Du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Und die Frage ist jetzt, wann ist eine Lehre heilsam, nach der heilsamen Lehre? Aus dem Kontext, was ich schon erzählt habe, wissen wir, eine Lehre ist nicht heilsam, nicht gesund, wenn Spaltungen entstehen, wenn Verunsicherungen entstehen, wenn Rebellion ist, Ungehorsam, Besserwisserei. Das sind weder Kennzeichen von einer reifen Persönlichkeit noch von einem heilsamen Leben. Heilsam ist, wenn Genesung der Persönlichkeit stattfindet, nach der heilsamen Lehre. Also wenn wir eine Lehre hören und die verändert uns zum Guten, dann ist das eine heilsame Lehre. Wenn wir durch diese Lehre anfangen, über die andere zu sein, dann kann es keine heilsame Lehre sein. Heilsame Lehre ist, wir werden fähig, miteinander zu leben, in Gemeinschaft zu leben. Wir sind bereit, einander zu dienen, zu helfen. Wir werden demütig vor Gott, nicht eingebildet. Wir haben die Hoffnung, dass Gott alles in der Hand hat. Das Kapitel fängt an, du aber. Und wir wissen, ich habe ja davor erzählt, was davor war. Davor waren diese kranken Lehren. Und Paulus sagt, du aber, rede ganz anders. Es ist hier interessant, das Wort Rede wird hier gebraucht. Es wird ein ganz einfaches Wort gebraucht. Es wird nicht gebraucht, du predige, proklamiere, ermahne, sondern ein ganz einfach Rede. Es ist wichtig, dass wir auch in schwierigen Zeiten, auch wenn wir merken, manchmal entstehen so Sonderlehren, dass wir da nicht übers Maß gehen, nicht anfangen zu korrigieren, öffentlich oder was auch immer. Die Kunst besteht nämlich darin, die gesunde Lehre wie gewohnt weiterzuführen, ohne Panik. Die gesunde Lehre setzt sich immer durch, weil sie von Jesus kommt. Und was die Menschen in der Gemeinde brauchen, sind nicht Argumente gegen eine Lehre. Deswegen bin ich auch froh, dass wir nicht ständig jetzt über die eine Lehre die Gemeinde belehren, dann über die andere. Wir werden zu keinem Ende kommen. Das braucht die Gemeinde gar nicht. Was die Gemeinde braucht, ist das Gesunde. Und dann weiß die Gemeinde auch, wie man lebt. Ab Vers 2 kommen dann 5 Einzelgruppen. Ja, da werden die alten Männer, dann die alten Frauen, die jungen Frauen, jungen Männer und die Sklaven angesprochen. Und das ist einfach ein schönes Bild, das hier entsteht. Man sieht, das ist eine Gemeinde aus allen Generationen, aus allen Schichten. Heutzutage ist das so modern, sich abzuspalten, dann entstehen sogenannte junge Gemeinden. Ich sehe das sehr kritisch. Wenn Junge sich abspalten, ihr Ding machen, Alte bleiben für sich, dann kommt noch eine andere Gruppe mit anderer Meinung. Das ist nicht gesund. Paulus beginnt hier mit den alten Männern. Und wisst ihr, ich kann mir gut vorstellen, das ist ein sehr schwieriger Auftrag für Titus. Es ist viel einfacher, jungen Menschen Ratschläge zu geben, sagen, du, pass auf, leb so oder so, das mach nicht. Aber es war damals so und es ist auch heute so. Auch alte Männer muss man erinnern, das ist gesund und das ist nicht gesund. So, es ist wichtig, bei Timotheus sagt Paulus noch einmal diesen Gedanken, dass auf jeden Fall darf es nicht grob sein, nicht jetzt bei einem älteren Menschen einfach grob, respektlos behandeln. Er sagt, einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie ein Vater, die jüngeren Männer wie Brüder. So, und jetzt habe ich eine sehr schwierige Frage. Wer von uns hier fühlt sich als alter Mann angesprochen? Streck mal, wer fühlt sich so? Ja, es ist gar nicht. Okay, wer fühlt sich als junger Mann? Okay. Und wer hat jetzt nicht gestreckt, außer den Frauen? Ja? Was seid ihr dann, die nicht gestreckt haben? Also zu den Frauen kommen wir dann, nächste Bibelstunden. Bei den Frauen ist das einfacher als bei den Männern. Bei den Frauen sind alle Frauen sind jung. Bei den Männern ist das anders. Ja. Wie lange ist man jung? Ab wann ist man alt? Wir kennen nur den Startpunkt und das Ende des Lebens. Ab der Geburt muss man Jungs erziehen. Ja, das auch mit dieser gesunden Lehre. Bei dem Tod ist das Ende der Erziehung. Wann ist der Übergang von jung zu alt? Es ist interessant, es ist hier kein Mittelalter beschrieben. Ja. Versuchen wir uns der Antwort zu nähern. Was kennzeichnet einen alten Mann aus? Was würde uns sofort einfallen, wenn wir denken, ein alter Mann? Was sind so die Kennzeichen von einem alten Mann? Ich meine jetzt nicht vom Aussehen, vom Bart oder so, sondern so. Was würde uns sofort sagen? Das gehört wirklich zu einem alten Mann. Rente. Okay, Rente, ja. Ja, von den Eigenschaften noch vielleicht, ja. Graue Haare. Okay. Was war dann davon? Weiser sind, ja. Also das heißt, sie haben Erfahrungen, ja. Also ich denke, Erfahrungen, so Lebensweisheit, das gehört so, wenn man an alte Männer denkt. Ja. Ich habe mal so einen Satz, sag ihn mal einfach, dass ein alter Mann, er kann auf den größten Teil seines Lebens zurückschauen. Ein Junger schaut auf den größten Teil seines Lebens voraus. Ein alter Mann schaut auf den größten Teil seines Lebens zurück. Nach dieser Definition, die ich selbst mir erstellt habe, ich sehe nicht alt aus, sagt man mir immer. Aber entsprechend dieser Definition denke ich, dass ich auch zu den alten Männern gehöre. Ich glaube nicht und ich rechne nicht damit, dass ich noch 49 Jahre vor mir liegen habe. Ich denke, dass der größte Teil meines Lebens ist bereits vorbei. Was meint ihr, zu welcher Gruppe zählt sich Titus? Oder Paulus, zu welcher Gruppe zählt Paulus denn Titus? So. Habt ihr eine Ahnung? Verse 6 und 7, ist das interessant. Vers 6 und 7, da geht es um die jungen Männer und da erwähnt Paulus den Titus gleich. Und du sei ein Vorbild und so weiter, ja. Also Titus gehört auf jeden Fall zu den Jüngeren. Man geht davon aus, irgendwas 30, 40 vielleicht so war er. Also das war sehr auch schon ein fester Mensch, Titus, aber auch noch formbar. Die Grenze ist immer fließend, alt, jung. Wichtig ist, dass wir Männer sind. Manche Eigenschaften müssen wir uns aneignen, andere müssen wir überprüfen. Vielleicht sind sie im Lauf des Lebens komisch geworden. Das kann passieren. Warum beginnt Paulus bei den alten Männern? Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Und ich habe ja gesagt, ich zähle auch zu den Alten, deswegen darf ich den Satz auch sagen. Alte Männer tragen die größte Verantwortung dafür, wie der Glaube und wie die Beziehungen in der Gemeinde gelebt werden. Das ist eine Riesenherausforderung. Alte Männer sind nicht einfach so abgeschoben. Sie tragen die größte Verantwortung, wie Beziehungen in der Gemeinde gelebt werden, wie der Glaube verstanden wird und gelebt wird. Mir geht es so, manchmal denke ich, wenn ich in Rente bin, dann habe ich meine Ruhe. Und das ist so, in der Rente nehmen viele Aufgaben nehmen ab, man hat nicht mehr so viele Aufgaben. Aber, liebe Brüder, nicht die Verantwortung für ein heiliges und ein gesundes Glaubensleben. An uns alten Menschen, Männern, muss man sehen, wie gesunde Lehre und wie ein heiliges Leben aussieht. Das sollen unsere jungen Leute sehen. Schaut mal bitte den zweiten Vers an. Wie viele Eigenschaften werden hier erwähnt? Zählt mal nach. Was soll er den alten Männern sagen? Ja. So, sind das 4 oder 6 Eigenschaften? 7. Je nachdem, wie wir es lesen. Also die Eigenschaften sind nüchtern, ehrbar, besonnen und gesund. Das sind die 4. Und das gesund wird dann nochmal aufgeteilt. Gesund im Glauben, gesund in der Liebe, gesund in der Geduld. Ich beginne mal schauen, wie weit wir kommen. Ich beginne mal mit diesen Eigenschaften und wir werden jetzt keine so tief schürfende Wortstudien machen. Ich werde versuchen, die knapp zusammenzufassen, diese Eigenschaften, und dann zu verknüpfen, welche Bedeutung sie haben für die Evangelisation, dass Menschen erreicht werden. Nüchtern ist die erste Eigenschaft. Wörtlich heißt es nicht betrunken. Dieselbe Eigenschaft finden wir auch bei den Ältesten. Da heißt es auch in 1. Timotheus 3, Vers 2, nüchtern. Interessant ist es bei den Ältesten, wenn wir diese Eigenschaften lesen, dass kommt dieses Wort nicht betrunken, nüchtern, und dann ein paar Worte weiter kommt dieser Gedanke, dass des Weingenusses, nicht vielem Wein ergeben oder so. Ja? Also wenn es nur um Nüchternheit im Sinne von Alkohol gehen würde hier bei den Ältesten, dann würde sich Paulus innerhalb von fast einem Vers wiederholen. Er würde zweimal dasselbe sagen, nüchtern und dann nicht vielem Wein ergeben. Und deshalb erklären manche Übersetzer oder übersetzen manche es mit wachsam, nicht mit einfach nüchtern, sondern wachsam. Und das kann man auch hier so übersetzen. Weil berauschte Menschen auf keinen Fall wachsam sein können. Wir kennen ja viele Tragödien wegen Trunkenheit am Steuer. Ein Unfall passiert, Menschen kommen ums Leben, nicht wachsam gewesen, wegen Trunkenheit. Ja. Nüchterne Menschen haben biblisch gesehen klare Sinne. Sie können richtig reagieren. Und jetzt ist der Gedanke, dass alte Männer sollen durch Wachsamkeit sich auszeichnen. Alte Männer, wir alte Männer, wir müssen wachsam sein. Die Gefahr, die uns alten Männern zum Verhängnis werden kann, ist unser reicher Erfahrungsschatz. Wir haben ja so viele Erfahrungen im Leben gemacht. Und durch unsere Erfahrungen können wir nicht mehr wachsam, oder wir stehen wir in Gefahr, nicht mehr wachsam zu sein. Wir können uns sogar berauschen an unseren Erfahrungen. Wir können uns betäuben. Wir können sagen, ich habe alles erlebt. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie das Leben funktioniert. Und wir sind schon nicht mehr wachsam. Wir können unsere Erfahrungen, die wir im Leben machen, sogar über Gottes Wahrheiten stellen. Und das wird dann zu einer echten Gefahr. Wenn wir meinen, ich habe so viele Erfahrungen, dass Gottes Wahrheiten, die sind gar nicht so wie sie sind. Ich nenne uns zwei Beispiele, damit wir es besser verstehen können. Immer wieder erlebe ich das auch aus der Praxis. Da kommen junge Menschen voller Energie und wollen eine evangelistische Arbeit starten. Ja, einfach ein Zug, und sie sagen zum Beispiel, ja, auch die Arbeiten, die wir jetzt begonnen haben, Arbeit unter Flüchtlingen oder evangelistischer Büchertisch oder Schule oder gehörlose Menschen. Und diese Menschen haben ein brennendes Herz. Sie wollen Menschen für Jesus gewinnen. Ich habe aber viele Erfahrungen. Und ich habe selbst erlebt, wie schwer es ist, Menschen, die aus dem Islam kommen, von Jesus zu überzeugen. Die Chance war bis jetzt gleich gegen null. Und wenn ich jetzt nicht wachsam bin, dann stelle ich meine Erfahrung über Gottes Wahrheit. Ich weiß ja, dass es nicht funktioniert. Und es macht gar keinen Sinn, auch Schule zu gründen. Ich weiß es ja. Ich habe viele Erfahrungen. Und dann sage ich diesen Satz zu einem Menschen, der brennend ist. Und ich sage, es hat keinen Sinn. Ein zweites Beispiel. Ich habe im Laufe der Jahre viele Erfahrungen mit Menschen gesammelt. Nicht nur mit einfachen, auch mit schwierigen Menschen. Viel Zeit investiert in die Menschen. Nichts hat sich geändert. Und dann neigen wir in unseren Erfahrungen zu sagen, gib auf, diesen Menschen kann man nicht ändern. Und wenn wir das sagen, dann stellen wir unsere Erfahrungen über Gottes Wahrheit, weil Gottes Wahrheit ist, Jesus kann jeden Menschen ändern. Und wenn wir das machen, dann sind wir nicht mehr wachsam. Wir geben andere auf und wir entmutigen andere Menschen. Leider erleben junge Leute die alten Männer oft als Bremse in der Gemeinde. Und ich meine damit nicht eine gesunde Besonnenheit, die man mitbringen sollte. Und Besonnenheit kommt ja noch als Eigenschaft später. Aber es ist schwierig, liebe Geschwister, es ist schwierig, das frohe Evangelium zu verkündigen, wenn aus den Reihen der Alten immer Zweifel kommt. Immer, ach, wozu? Und das muss das sein. Und das bringt doch alles nichts. Wenn wir so machen, dann sind wir nicht wachsam. Wir dämpfen einfach alles und lassen die anderen, nehmen ihnen den Mut, das Evangelium zu verkündigen. Also wir sehen, diese Eigenschaft hat was damit zu tun, mit dem Evangelium verkündigen. Liebe alten Männer, lasst uns nüchtern sein im Sinne von wachsam. Ich denke, wir machen jetzt an dieser Stelle Schluss. Wir machen lieber nächstes Mal, gehen wir diese Eigenschaften nochmal genauer durch, weil, ja, und machen wir jetzt Schluss, nehmen wir diesen Gedanken mit, beten dafür, genau. Ja, lasst uns jetzt noch Zeit, wir haben ein bisschen Zeit, ich wollte jetzt auch nicht bis zur letzten Minute so ausreizen, lasst uns jetzt so abschließen, auch mit Gebet, und bitten, dass wir so auch jetzt, oder darf ich vielleicht so vorschlagen, dass vor allem Männer jetzt beten. Ja, es geht um Männer, junge Männer, alte Männer, dass wir beten, dass wir diese Eigenschaften, die Eigenschaft der Nüchternheit in unserem Leben mitbringen. Ja, lasst uns aufstehen und ich schließe dann mit Gebet auf. Ja, Vater, danke dir für deine Gemeinde. Danke dir, dass wir hier auch verschiedene Generationen und Geschlechter sind und dass wir ja einfach dich dadurch auch ehren können. Und wir wünschen es sehr auch, dass wir Männer vor allem unsere Verantwortung übernehmen, dass wir in der Gemeinde zum Segen sind. Bitte dich auch für mich persönlich, dass ich besonnen bin, nüchtern bin, dass ich wachsam bin, dass ich nicht meine Erfahrungen über deine Wahrheiten stelle. Herr, segne du uns als Männer in der Gemeinde und gebrauche du uns zu deiner Ehre. Danke dir, dass ja auch für Lisa, und wir bitten dich, dass du auch sie segnest, bei ihr bist und auch für sie sorgst, auch in der Zukunft. Danke dir, dass dein Wort auch weiter an uns arbeiten kann. Wir glauben an deine Kraft und an deine Stärke. Amen.